der Krieg, der ist wirklich nicht wie jeden anderen.
Neu ist sicher der Einsatz von KI, von künstlicher Intelligenz.
Etwas ist aber geblieben, der sogenannte Fog of War. Also man weiss eigentlich nicht genau, was wirklich passiert.
Willkommen bei 1776, dem US-Podcast mit Nicoletta Cimino.
Und mit dem Peter Rossli. Heute reden wir über etwas, das ein bisschen tönt wie Science-Fiction, aber eigentlich schon lange Realität ist.
Am 28. Februar haben die USA und Israel einen Angriff gestartet auf den Iran. Die Amerikaner reden von Epic Fury und die Israelis von Roaring Lion. Bisher sind über 10'000 Ziele getroffen worden. Man hat ganze Anlagen zerstört, 140 Schiffe versenkt. Das sind Zahlen, wo man früher in Krieg wirklich mehrere Monate gebraucht hat und jetzt geht der Krieg etwa 3,5 Wochen.
Und das Ganze war möglich, weil die USA und Israel künstliche Intelligenz einsetzen, in einem Ausmass, wie das die Welt auch noch nie gesehen hat. KI identifiziert Ziel, priorisiert, tut Waffen vorschlagen, die man für die Ziele brauchen kann. Und das Pentagon redet vom fortschrittlichsten KI-Einsatz in der Geschichte der Kriegsführung.
Und genau über das reden wir heute. Und für das haben wir eine Expertin eingeladen. Das ist Miriam Dan-Cavelti. Sie ist ein Senior Scientist und stellvertretende Direktorin am Center for Security Studies von der ETH Zürich. Frau Dan-Cavelti, herzlich willkommen bei 1776.
Grüezi miteinander.
Schön, seid ihr da. Frau Dan-Cavelti, kann man sagen, wir erleben den ersten KI-Krieg in der Geschichte?
Das ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen übertrieben. Man hat KI eigentlich schon länger eingesetzt. Und häufig hat man dann das Gefühl, oder jetzt gerade müsste es KI sein, weil man so viel von KI redet. Aber eigentlich ist die Geschichte vom Einsatz von KI-Funktionen ein bisschen länger. Aber was stimmt, ist, dass wir es jetzt in einem Ausmaß sehen, wie wir bisher noch nicht gesehen haben.
Ja. Das hat ja auch der CENTCOM-Chef, der Admiral Brad Cooper, gesagt. Er hat gesagt, dass du eine Vielzahl fortschrittlicher KI-Tools einsetzt. Und er hat gesagt, dass Prozess, der normalerweise oder früher Stunden gedauert hat oder sogar Tage, dass wir die jetzt in Sekunden abwickeln können. Was genau macht denn die KI in diesem Krieg?
Man muss genau anschauen, finde ich, weil eben wir sagen KI und haben dann irgendwie das Gefühl, man versteht sofort, was es ist, weil wir sie jetzt ja auch viel verwendet. Man redet häufig von diesen Decision Support Systems, Entscheidungsfindungshilfen, und für die muss man dann eben verschiedene Anwendungsfelder anschauen. Zum einen ganz banale Sachen, oder, wie bürokratische Abläufe. Militär ist eine sehr bürokratische Organisation. Die brauchen das zur Optimierung von vielen von ihren Prozess, auch so Sachen wie Logistik, was weiß ich, Auftanken von verschiedenen Fahrzeugen, so diese Sachen. Und dann eben ganz am Schluss eigentlich für den Einsatz, also fürs Schiessen. Und das ist eigentlich das, was man jetzt so viel darüber gehört hat, ist aber bei weitem nicht die grösste Anwendung schlussendlich, oder, von KI im Krieg.
Man redet ja auch oft so von der sogenannten Kill Chain, also eben von der Erkennung bis dann zum Schlag. Ihr habt es vorhin gesagt, das steht eigentlich am Schluss von diesen ganzen Anwendungen, die man KI braucht. Wie hat KI diesen Prozess verändert? Also, dass man sich überlegt, wo will man zuschlagen und wie tut man zuschlagen und dann schlägt man zu.
Wir haben es vorhin gehört, auch bei Ihrer Einleitung, dass es so viel schneller geht heutzutage. Und das liegt daran, dass die Maschine natürlich ganz unterschiedliche Daten zusammenziehen kann, in einer Art und Weise, wie der Mensch leider das nicht kann. Früher hatten wir Menschen, die die Daten dann angeschaut haben und versucht haben, zu kombinieren. Und das macht heute die Maschine. Und das Interessante jetzt, wenn man aus Sicht von einer KI-Anwendung schaut, ist, dass das ganz unterschiedliche Daten sein können. Also sogenannte Sensordaten, was weiss ich, aus dem Weltall, vom Schlachtfeld, also ganz viele Messungen, die dann eben sehr schnell verarbeitet werden und dann in der Ausgabe eben die Optionen können generieren können. Und das ist einfach so viel schneller. Und in der Killchain kommt das darauf an, wie schnell man ist. Oder wie schnell können sie schiessen, wenn sie ein Ziel erkannt haben oder eins identifiziert haben.
Können Sie uns mal durch so eine Killchain durchführen, was das genau bedeutet?
Also, die sind, wenn man es historisch anschaut, auch immer wieder abgeändert worden. Aber im Grunde genommen ist das wieder die Schritte, die sie machen, bis sie ihr Ziel treffen. Oder? Und häufig redet man vom UDA-Loop. Das ist so das, wo man auch kennt. Das ist eigentlich entstanden aus Krieg zwischen Flugzeugen. Also, dass jetzt muss ich schauen, dass ich es zusammenkriege, Observe, Orient, Decide, Act. Und das kann man jetzt einfach sehr, sehr viel schneller, also eigentlich in der Kombination von all diesen Loops, ablaufen lassen. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie haben eine Idee, Sie möchten gerne ein Schiff treffen, oder? Und jetzt können Sie mit Hilfe von KI sehr viel schneller sehen, wo ist das Schiff, wo bewegt sich das her und eben welche Art von Waffen würde jetzt Sinn machen. Also die Maschine kann auch berechnen, was für eine Stärke von Waffen, was für eine Art von Waffen, vielleicht auch mehrere Aktionen zusammenführen. Und da kriegen Sie dann Optionen als Kommandant oder der, der dann eben den Befehl gibt und haben dann eine bessere Grundlage, weil Sie sehen dann auch noch Risiken. Mm.
Kollateralschäden, alles so.
Genau, das gehört ja dazu, weil das ist etwas, was das Militär immer und immer, also das müssen sie berechnen eigentlich, oder?
Und kann man dann sagen, oder in der zivilen Welt haben wir heute ja so ein bisschen Angst, dass KI uns die Jobs wegnimmt und dass für eine Aufgabe, die man in der zivilen Welt früher 20 Leute gebraucht hat, braucht es noch einen, der KI überwacht. Hat das auch eine Folge aufs Militär? Also braucht man weniger Nachrichtenoffizier, die die Daten auswickeln und so, oder das reingeht, wenn man so Krieg führt mit diesen KIs?
Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Ich kann Ihnen da jetzt keine Daten nennen. Ich glaube, es hat sich einfach ein bisschen verschoben. Ich weiss jetzt nicht, ob man weniger Leute braucht, oder? Weil ein Hightech-Krieg an und für sich gewöhnt ihnen den Krieg noch nicht. Sie brauchen immer noch Soldaten meistens, die reingehen. Oder? Mhm. Das ändert sich nicht. Aber das Berufsbild hat sich schon verändert. Also hin zu Leuten, die technisch sehr versiert sind, die dann auch trainiert werden auf solchen Maschinen. Man hat sie auch in der Ukraine jetzt bei den Drohnen gesehen. Das ist auch wie ein neuer Beruf, dass sie Drohnen steuern können, Drohnenpilot, oder? Dort ist auch KI drin.
Aber wenn ihr sagt, dass es eben vielleicht auch neue Art von Leuten braucht, vielleicht auch sehr gut ausbildet, wird ja das... Ich denke jetzt an die USA, oder? Wo ja das Militär zum Teil auch eine Karriere ist für Leute, die vielleicht irgendwann mal das Studium haben abgebrochen oder wie auch immer. Also tut das auch verändern, wie die Armee aufgestellt ist, schlussendlich, wenn man es zu Ende denkt?
Ja, sicher in bestimmten Teilen. Nochmal, ich glaube, der grösste Teil ist ähnlich. Wenn Sie Ausbildungen anschauen, müssen Sie immer noch im Schlamm gehen und so weiter.
Ja.
Oder? Aber es gibt eine neue Art von Beruf. Das hat man übrigens schon früher, auch bei den Cyber Operationsprüfe gesehen, oder? Dass sie Leute brauchen, die halt dann auch programmieren können und solche Sachen.
Ja.
Und für die Armee ist das recht schwierig. Also, weil die sind über lange Jahre dann halt, oder? Sie haben so ein Berufsbild, ein Ethos. Und jetzt kommen teilweise so ein bisschen die wilden, jungen, was weiß ich, Hacker noch rein. Das ist nicht einfach für Organisationen.
Mhm.
Und das ist wahrscheinlich dann auch dort, wo so Sachen können ziemlich schief gehen können. Wir reden jetzt immer so von der Hightech und alles wird besser, aber es gibt schon auch Anzeichen, dass es kroset im Getriebe, oder? Dass das dann eben nicht so smoothly abläuft, oder wie man das amigs hört.
Wenn eine KI tausende von Zielen pro Tag vorschlagen kann, wie realistisch ist es denn, dass schlussendlich ein Mensch jede von diesen Empfehlungen überhaupt noch prüft?
Also bisher sind alle Staaten sehr fix der Ansicht, dass man den Human in the Loop braucht. Es gibt immer so ein bisschen eine Debatte, ob es jetzt in der Loop ist, also im Entscheidungsfindungsprozess oder nur noch on.
Ah.
Und das ist quasi eben nur noch so eine Übersicht und das hat sich schon sehr stark verschoben. Also man hat so Zahlen jetzt auch vom Gaza-Krieg, wo heisst 20 Sekunden Entscheidung, ob man drückt oder nicht, ob man schiesst oder nicht. Das ist wenig. Und Man beharrt nach wie vor darauf, dass der Mensch irgendwo muss involviert sein. Das ist ja richtig. Ich glaube, das wird sich nicht so schnell ändern. Aber die Frage, wie kurz die Zeit kann sein, dass es dann wirklich noch sinnvoll ist, das ist bisher nicht beantwortet.
Aber dann einfach auch noch ein bisschen Alibi. Also man sagt zwar, man hat noch 20 Sekunden und dann entscheidet noch jemand, aber eigentlich...
Was man halt nicht weiss, ist, in wie vielen von diesen Entscheidungen ein Mensch dann sagt Nein. Oder wo jetzt wirklich die Entscheidung, oder wo der Mensch noch reinkommen kann, das weiss man halt einfach nicht. Da sieht man nicht rein in die Entscheidungen. Oder?
Ich habe in der Vorrecherche ein spannendes Zitat gefunden von einem Palantir-Mitarbeiter. Palantir ist sehr aktiv in diesen Prozessen, dass es früher so 8 bis 9 Systeme nötig gewesen sind und dass es Dutzende von Analysten gebraucht hat, um letztlich den Entscheid zu treffen. Und jetzt laufe ich alles in einem Interface zusammen. Und da tut sich natürlich schon die Frage stellen, ob es die Kontrolle, die es früher noch gab, ob es die heute noch gibt.
Also es gibt da schon Diskussionen, ob die Kontrolle wirklich viel besser gewesen ist früher. Man hat jetzt das Gefühl, oder, dass irgendwie das frei, also, aber das ist auch etwas, wo man halt einfach, wie, man kann das ja nicht messen, wir haben keine Daten. Mhm. Man schaut so ein bisschen Fehlentscheide an, oder eben Collateral Damage, also die Kollateralschaden. Und es gibt natürlich Leute, die sagen, dass die Maschine eigentlich besser ist als der Mensch, oder? Also auch, weil sie nicht Emotionen hat, weil sie nicht müde wird. Das sind so ein bisschen die Verkaufsargumente. Und ich glaube, man muss das einfach sehr genau beobachten. Also nicht, dass man irgendwelche Annahmen trifft, wo man gar nicht so ganz sicher ist, ob jetzt das stimmt.
Wie sehen Sie das? Ist die Maschine besser als der Mensch?
In gewissen Sachen ja. Aber ich finde, man darf nicht ein bisschen dem AI-Hype jetzt auch eben, wie man darauf schaut, quasi, wie sagt man, zum Opfer fallen. Sondern man muss eben auch sehr kritisch bleiben, also als Beobachter, oder? Um irgendwie können verstehen, was verändert es wirklich und was wären dann die Sachen, die man unbedingt müsste ändern. Und dass man Angst hat vor dieser Beschleunigung, das ist klar, das verstehe ich eigentlich gut. Und das macht einem schon ein bisschen Sorgen. Aber ich finde eigentlich andere Sachen, die man sieht, jetzt gar nicht im militärischen Bereich, fast noch, macht mir fast noch mehr Sorgen. Das ist eigentlich quasi das Internet zu einer unglaublichen einfach Überwachungsmaschine geworden ist. Also dass man hat ja in den 90er Jahren noch geglaubt, oder, dass das Internet irgendeine befreiende Wirkung hat. Und heutzutage haben wir einfach die perfekte Überwachungsmaschine gebaut. Oder? Wo jetzt natürlich über AI, wo so datenhungrig ist und alle diese Daten braucht, wie das noch verstärkt. Oder? Mhm. Das finde ich eigentlich noch fast, jetzt auch für uns, oder, wo wir nehmen ja nicht an, dass wir in einem Krieg werden sein bald. Aber auch wir füttern die Maschinen, oder, dass die auch trainiert werden mit Daten, die wir schlussendlich generieren. Das finde ich fast noch unheimlicher.
Es geht ja nicht nur die USA, die eben KI einsetzen im Krieg. Israel hat auch eigene Systeme. Der Gaspel tut Gebäude und Infrastrukturen als Ziel identifizieren. Lavender tut einzelne Personen quasi bewerten und tut so wie eine Art Kill-Liste machen. Die Systeme sind in Gaza eingesetzt worden und jetzt offenbar auch in Iran. Was wissen wir über das?
Ja, wir wissen ja allgemein nicht wahnsinnig viel, wenn es um nachrichtendienstliche oder militärische Systeme und Anwendungen geht. So humanitäre Organisationen wie das IKRK tut sich schon relativ lang um die Themen kümmern und haben auch immer wieder mit Gesprächen mit Militärs doch ein bisschen auch Sachen publiziert. Was ich interessant und sehr relevant finde, ist, dass man versteht, wie lang, über wie viele Jahre diese Systeme aufgebaut worden sind. Und eigentlich ist das ganz eine spezifische Art von Einsatz, die viel mit Terrorismus zu tun hat. Oder Antiterrorismus, oder? Ja. Und deswegen, es ist ein Überwachungssystem, das Daten gesammelt hat, über Jahrzehnte quasi, über verschiedene Personen. Und das jetzt zum Einsatz kommt.
Und jetzt so das Früchte, Anführungs- und Schlusszeichen,
tragen. Eigentlich ja, oder? Und dass man versteht, dass der militärische Anwendungsfall eigentlich wie halt jetzt nur das Extrem ist, aber unten dran ist eben das Nachrichtendienstliche, also das Überwachungssystem.
Und letztlich ist ja ein Ursprung von all dem, ist 9-11, ja. Oder? Die Attacke auf die USA, ja. Wo man dann zum Schluss kam, ist, man will so etwas verhindern. Und das war eigentlich eine Low-Tech-Attacke, wo man mit Hightech-Mitteln dann versucht hat zu erinnern. Und dann hat man die Datenkraken quasi aufgebaut.
Das ist genau richtig, oder? Dass man gemerkt hat, man war wie blind gewesen in dem neuen Raum, in dem Cyber-Raum. Und dann hat man die Fähigkeiten, wie man sie nennt, aufgebaut. Auch das eben über viele Jahre. Und nochmal im Cyberbereich, also für Cyberoperationen genau gleich. Es sind eigentlich vor allem Nachrichtendienste, die das aufgebaut haben, mit einem relativ klaren Ziel, eben Leute können zu identifizieren. Das heisst auch, dass die Anwendungen, muss man sich genau überlegen, wo die KI wie nützlich ist. Weil sie eben eigentlich bisher relativ spezifisch auch darauf angelegt ist, eben Ziel zu identifizieren oder Personen. Also für das Targeted Killing. Ja. Oder?
Und jetzt kommen wir eigentlich zu einem interessanten Nebenaspekt. Oder? Wir haben private Firmen, die KI entwickeln. die kommen im militärischen Einsatz und wir haben militärische Entwicklungen. Und gerade in den letzten Wochen ist ja eine Geschichte sehr gross gewesen, nämlich Anthropic hat vom Pentagon verlangt, dass man die KI eben nicht einsetzt für kriegerische Massnahmen und dass man keine Massenüberwachung macht. Und dann hat das Pentagon gesagt, ja, aber wir dürfen doch uns nicht vorschreiben lassen, was wir mit Software machen, die wir einkaufen. Und dann ist Anthropic, wo Glot herstellt, ist auf die Liste gekommen, dass ein Supply Chain Risk ist. Und was passiert da gerade zwischen militärischer und ziviler Nutzung im KI-Bereich?
Es ist extrem vielschichtig. Also zum einen ist es genau das, was sich sehr stark verändert hat. Wenn man auch wieder historisch schaut, ist natürlich das Militär federführend gewesen, oder? Im Entwickeln von Technologie. Und das ist nicht mehr so. Mhm. Also die ganzen AI-Modelle, die kommen aus der Privatwirtschaft. Und an dieser Schnittstelle, das ist nicht immer ganz einfach, oder? Weil eine Firma natürlich wirklich auch dann die Modelle besitzt, oder? Also die wartet die entwickelt die weiter. Also das Militär ist abhängig quasi von Firmen in einem Mass, wo sie früher nicht abhängig gewesen sind. Jetzt in dem spezifischen Fall von Anthropic und Claude habe ich das Gefühl, liegt noch ein bisschen, also ich sage jetzt das einfach so, ich kann das nicht bestätigen, aber ich glaube noch ein tiefer liegender Grund dahinter, das ist ein bisschen die in Senkel zu stellen oder denen mal ein bisschen zu sagen, wer da wirklich der Meister ist, oder? Ist ein bisschen eine Machtdemonstration, weil natürlich die Abhängigkeit für eine Regierung nicht nur gut ist, oder? Mhm. Also wenn es dann plötzlich möglich ist, dass irgendwelche Systeme abgestellt werden oder Zugriff oder was, dann hat das natürlich potenziell gerade in einem Krieg schlimme Auswirkungen. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Machtdemonstration. Und dass Anthropic natürlich dann das auch noch ein bisschen zu einer PR-Sache gemacht hat, macht auch Sinn, weil das ist ein bisschen, ihre unique selling proposition, oder? Dass sie eher für ethische Anwendungen stehen. Aber, also wenn man schaut, wie KI-Modelle, jetzt gerade die Large Language Models, trainiert worden sind, also das ist nicht unbedingt ethisch, oder? Die haben einfach alle Daten genommen, das wissen wir, oder? Wo sie haben können nehmen. Es ist auch ein bisschen Feigenblatt.
Anthropic hat sehr viel Geld müssen zahlen für ganz viele Bücher, wo sie
oder? Also es ist so ein bisschen, und eben, dass sie das sagen müssen, das verstehe ich, aber es hat absolut nichts bewirkt, weil die LLMs, die Large Language Models, sind nur ein kleiner Bestandteil von dem AI-Environment, oder? Eigentlich das Wichtige in den USA ist Maven, was Palantir ist, oder?
Ja.
Und das LLM kommt nur oben drauf, und das ist ganz einfach auszuwechseln.
Aber das ist noch interessant, wenn ihr sagt, eben quasi die Regierung ist jetzt eigentlich abhängig von diesen KI-Firmen. Ich habe immer gedacht, es ist eher das Gegenteil der Fall, also dass es wie ein Nachteil ist für ein KI-Unternehmen, wenn sie eben zum Beispiel jetzt nicht mit dem Militär zusammen arbeiten kann.
Ja, also eigentlich, gut, das könnte ich Ihnen jetzt auch nicht sagen, müssen wir jetzt auch Zahlen sehen, aber das sind alles zivile Anwendungen. Also KI ist wirklich, die KI, die wir jetzt verwenden, ist auf zivile Daten für zivile Anwendungen gedacht. Mhm. Und das ist natürlich der viel grösser Markt. Also wenn sie jetzt an eine globale Weltwirtschaft, oder, wo sie ihr KI-System einsetzen können, ist der Markt viel grösser als nur ein Militär. Oder?
Also das heisst aber auch, dass es für eine KI-Firma nicht eben wirklich ein wirtschaftlicher Nachteil ist, wenn sie zum Beispiel nicht mit dem Pentagon...
Das kann ich nicht sagen. Es könnte das Gegenteil auch der Fall sein. Oder? Ja. Dass die Leute sagen, endlich mal jemand,
der ethisch ist
und jetzt wechsle ich auf die, also, ja, aber das ist schwierig. Okay. Also, wir sind schon in dieser KI-Phase jetzt eben in so ich sage jetzt nochmal das Wort Hype. Alle schreien auf und das passiert. Und eben der Fokus auf die LLMs oder wie jetzt Claude oder eben dann ChatGPT ist so ein bisschen semi-gut, weil es läuft gerade jetzt im militärischen Bereich viel mehr eben auf ganz anderen KIs, also wo gar nichts mit Large Language Models zu tun haben, oder?
Ich denke, das ist auch ein Grund, warum wir mit Ihnen reden wollen, weil wir das so spannend gefunden haben, dass die USA ja KI nicht nur einsetzt im Militär, sondern jetzt in einer Live-Kriegssituation richtig kann testen. Also es ist noch nie so ein grosser Krieg mit Unterstützung von KI geführt worden. Und wir fragen uns, was für strategische Vorteile holt das amerikanische Militär? Ich meine, China und Russland haben in dieser Art noch nie so grosse Kriege mit Unterstützung von KI können führen.
Das ist ein sehr guter Punkt. Man hat, im Ukraine-Krieg hat man ja zum ersten Mal eben auch solche Systeme gesehen, also auch Palantir und so weiter. Und etwas, was man gewusst hat, ist, dass diese Systeme eben nicht für Kriegführung ausgerüstet sind oder trainiert sind. Das heisst, die Modelle haben noch müssen trainiert werden. Also zum Beispiel einen Panzer erkennen oder irgendeine Truppe im Feld erkennen. Das kann eine Maschine nicht einfach so. An dem Zeitpunkt sind wir noch nicht, die muss trainiert werden. Und man hat dann eigentlich die Ukraine ein bisschen verwendet, so als ja, eben, um die Maschine zu trainieren und ist jetzt deswegen an einem Punkt, wo man weiter ist. Eben bei den Drohnen weiss man das auch, das hat man auch öffentlich so gesagt. Es gibt ein bisschen etwas, so, dass so einen technologischen Fetischismus fast, oder wenn man eine Technologie hat, dass man sie dann einsetzt. Für das ist das Militär bekannt und gerade das US-Militär. Oder? Also ist es klar, dass sie das machen und wenn sie noch den grösseren Diskurs anschauen, dann ist KI halt schon die Technologie, wo man sowohl als Gefahr, aber eben auch als grosse Zukunftschance anschaut. Deswegen setzt man so stark drauf. Und im Irankrieg kann man sie jetzt noch mal trainieren und besser machen, oder? Das hat auch einen zukunftsgerichteten
Aber das heisst auch, dass die USA da wirklich weiter sind, zum Beispiel als Russland oder China?
Also als Russland auf jeden Fall. Bei China weiss man es nicht so. Das ist sicher der Gegenspieler, der auch sehr weit ist. Und ich würde jetzt annehmen, wenn China, also wenn es mal eine China-Taiwan-Auseinandersetzung gibt, dann sehen wir auch KI.
Wir reden ja auf eine Art wie vom dritten grossen Vorteil, den die USA jetzt hat. Sie sind die Ersten, die eine Atombombe eingesetzt haben. Durch das hatten sie einen Vorteil dort. Sie sind die Ersten, die so Stealth- und Precision-Waffen hatten, also sehr genau können treffen und entfernt von der Radar können fliegen. Und jetzt durch KI kommt wieder ein Schritt, wo die USA federführend sind.
Ja, also der Third Offset, wie es heisst, genau. Und man muss auch immer in der strategischen Welt, ist ja immer die Frage, wann setzen sie etwas ein, wann zeigen sie auch ihre Überlegenheit. Das hat Signalwirkungen, kann aber auch negativ sein, weil eben irgendwelche Waffen, Arms Races, wie heisst das auf Deutsch, Waffen,
Rüstungswettläufe
können eigentlich losgesetzt werden. Oder? Das ist also immer ein bisschen eine Abschätzung. Nur in dem Rüstungswettlauf mit KI sind wir eigentlich schon. Das heisst dann eigentlich, jetzt zeigt die USA eine Fähigkeit, die wahrscheinlich eben auch ein bisschen eine abschreckende Wirkung sollte haben. Ja. Aber das ist ein bisschen, das ist Wehrweisen. Ob sich jetzt das so genau überlegt haben, weiss ich nicht.
Krieg ist ja immer auch ein Propagandakrieg, oder? Und welche Rolle spielt da die künstliche Intelligenz? IT hat von einem AI-enabled Wartime Circus geredet. Also ist KI da wirklich auch ein Propagandamittel im Krieg?
Ja, das ist eine gute Frage. Also eben, wir haben ja auch schon besprochen jetzt, dass die KI sehr vielfältig in Erscheinung tritt und natürlich auch in der Medienlandschaft. Das wissen wir auch. Also wenn es dann auch in Richtung Desinformation geht, ist KI heute sehr wichtig, auch fürs Verständnis, welche Informationen wo, wie, welche Wirkung könnten erzielen und so weiter. Dass KI jetzt gegenwärtig eben so ein ich sage jetzt nochmal Hype, um sich herum hat. Oder ein anderer Autor hat es mal Charisma genannt, wo eigentlich quasi alle Augen auf sich zieht, hat einen Effekt. Was nicht ganz klar ist, ist, wie gezielt das eben auch noch eingesetzt wird jetzt im medialen Bereich. Oder? Und Medi, ich muss sagen, es ist interessant. Früher ist es immer um Cyber gegangen. Ja. Wenn man mich angefragt hat, ist es immer um Cyber gegangen. Und jetzt plötzlich nur noch um KI. Und das zeigt schon etwas. Ich bin noch nicht ganz sicher, was. Aber der Shift auf das KI und die grosse Informationsdurst um das herum, das ist, würde ich auch sagen, neu. Ja. Und tatsächlich hat das etwas mit dieser Welt zu tun, in der wir jetzt sind und unseren Erwartungen und Ängsten um die Technologien herum.
Ich glaube, eine Hoffnung, die man ja hat in KI, dass sie viel präziser ist und dass es weniger zivile Opfer gibt, weniger Collateral Damage. Jetzt hat man in diesem Krieg im Irankrieg gesehen, die Amerikaner haben eine Schule getroffen. Es sind, glaube ich, über 170 Kinder sind gestorben. Die Amerikaner sagen, es seien schlechte Daten gewesen. Und ich meine, bei KI redet man immer darauf, es kommt auf Daten drauf an. Ja. Und ist das nicht auch eine Gefahr, dass, wenn man sich so sehr auf Daten verlässt, dass eben die schlechten Daten letztendlich die Präzision, die KI ermöglicht, wieder kaputt machen?
Absolut. Also Daten und die Qualität von Daten ist eines der grössten Probleme im Grunde genommen. Und eines der grossen Gefahren ist, dass man das negiert und quasi die Maschine füttert mit diesen Daten. Man kommt sowieso nicht raus. Das sind so Blackboxes, was dann genau rauskommt. Mhm. Und dass man dann eben das nicht mehr weiss, wie gut die Daten gewesen sind. Und das scheint auch dort in dem Fall jetzt von der Mädchenschule passiert zu sein. Das sind einfach alte Daten gewesen, oder? Also auch eigentlich schlechte Daten. Und die sind in dem Maven-System halt einfach drin gewesen. Und das hat niemand mehr können nachvollziehen, wie die Daten dann in der Maschine berechnet werden, oder? Mhm. Das ist genau das Problem.
Und ich meine, früher hat man sehr schnell von Kriegsverbrechen geredet, mhm, und man hat gewusst, welcher General den Auftrag gegeben hat, welche Schule zu treffen. Wie ist das jetzt bei der KI? Also, mhm, wer ist verantwortlich, wenn ein Fehler passiert?
Das ist eine Debatte, die man nicht abschliessend jetzt bisher beantworten kann. Also, man würde immer noch gewisse Kommandanten am Schluss verantwortlich machen, aber wie genau denn das auch in einem Gericht also wie die Beweisführung wäre, das wissen wir einfach noch nicht.
Also das heisst aber auch, dass eigentlich all die Daten, die KI ja auch sammelt, dass es nicht sicher ist, dass man das dann auch brauchen kann, zum Beispiel wenn es irgendwelche Verfahren gibt. Oder das sammelt ja extrem Daten.
Nein, also das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich weiss, dass es Möglichkeiten gibt, gewisse Daten aus KI-Modell wieder rauszulesen und so, aber das sind alles technische Forschungsfelder, wo man jetzt momentan dran ist. Mhm. Unter anderem auch, um die Maschine dazu zu kriegen, das ist jetzt eines der grossen Forschungsfelder, damit man die Maschine dazu kriegt, einem zu erklären, warum sie gewisse Vorschläge macht, weil das weiss man auch nicht. Oder? Ja. Ich kriege einfach 5 Vorschläge, ja, und entweder ich vertraue darauf, dass das irgendwie stimmt oder nicht. Oder? Und man möchte noch können eben nachfragen, du, warum jetzt das und so, und dass die Maschine dann gut kann die Antwort geben, dass ein Mensch auch wieder Vertrauensgewinn könnte, mhm, geben.
Ihr seid ja an der ETH Zürich und beratet eben auch die Schweizer Regierung. Was bedeutet das alles eigentlich für die Schweiz? Also kann die Schweiz im Bereich von der künstlichen Intelligenz im Militär mitziehen? Wie gut ist man da aufgestellt?
Also man hat das natürlich erkannt. Man hat ETH, es gibt diverse neuere, jetzt auch bei der Armaswiss, unserer Rüstungseinheit beim Bund, diverse KI-Forschungsfelder und so weiter. Also man ist sicher gut dabei. Im Vergleich jetzt zu anderen kleineren, mittleren Staaten sind wir sicher nicht schlecht aufgestellt. Das ist aber wirklich nur ein Teil von dieser ganzen Frage, wie man sich aufrüsten muss, mm, in Zukunft. Weil eben rein auf Technologie setzen kann man einfach nicht. Das heisst, man braucht halt dann gleich noch Kampfflüger und Panzer und all diese Sachen. Und in Zukunft wird es vor allem darum gehen, je mehr die IT-Sachen gut zu kombinieren mit anderen. Und das ist nicht sehr einfach. Aber dort ist man einfach noch nicht so weit. Aber es ist jetzt nicht, dass wir völlig abgeschlagen wären. Mm-hmm. Und ich würde schon sagen, ein ETH oder auch andere, wir haben ein recht gutes Forschungs Ökosystem in der Schweiz, ist ein Vorteil in diesem Bereich. Also, dass man einfach auch dort Leute hat, die können also Probleme umdenken, oder, und dann potenziell Lösungen finden.
Wie ist das eigentlich, wie tut man jetzt so einen Krieg anschauen aus Schweizer Sicht? Tut man da versuchen, direkt die Erkenntnis zu ziehen? Also, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist die Laserabwehr von den Israelis, der Iron Beam, wo man nicht mehr mit Raketen, sondern mit Strom quasi auf die Raketen geht. Und im AI-Bereich läuft ja sehr viel. Tut man schon versuchen, Erkenntnisse rauszuziehen, wo man dann mit dem Herrn Pfister, mit dem Bundesrat Pfister oder so, oder mit der Armaswiss dann über das diskutiert, wie man da allenfalls etwas könnte daraus lernen.
Ja, also sie machen das auch teilweise wirklich selber. Das sind teilweise halt dann also im Militär selber Leute, die Sachen beobachten. Das sind viele Experten, die immer eigentlich quasi versuchen zu lernen. Ja, das ist eigentlich normal und das ist auch interessant, dass man halt, ich muss sagen, leider im Krieg extrem viel lernt über Technologien und sich dann eben auch meistens Sachen weiterentwickelt. Leider nicht immer zum Guten, weil es halt auch um Töten geht. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall so, oder? Dass man schaut, was gibt es, wie wird es eingesetzt, was ist der Effekt und was will man jetzt eher kaufen oder auf was will man eher setzen. Mhm. Und eigentlich neben der KI das grosse Thema sind eben Drohnen. Das ist eigentlich fast ich würde sagen, für die Schweiz noch fast das grössere Thema momentan.
Und wie steht man dort da in der Schweiz, in der ganzen Drohnen-Thematik? Sind wir da irgendwie weit vorne?
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Auch nicht abgeschlagen. Es gibt eine Taskforce Drohnen, die sich sehr intensiv auseinandersetzt mit der Frage, wie man kann innerhalb von kurzer Zeit quasi Industriebasis dazu bringen, Drohnen zu produzieren, weil das ist ja auch etwas Physisches. Und da hat sie aber auch KI drin. Also Drohnen haben sehr viel, also dass sie sich im Feld orientieren können und so weiter. Und man sieht das so ein bisschen als Ökosystem, eben jetzt über verschiedene Firmen, Hochschulen und so hinweg. Also ich finde es noch schwierig zu vergleichen. Ich finde, man ist dran und das ist gut, dass es geht in eine gute Richtung. Mhm. Und man hofft, dass man es nicht sehr bald müsste aktivieren. Ja.
Vielleicht zum Schluss. Ich meine, wir haben jetzt den Krieg im Iran, wo wahnsinnig viel KI eingesetzt wird. Es können immer mehr Ziele identifiziert werden von Maven. Wie glauben Sie, wie entwickelt sich das in den nächsten 5-10 Jahren? Es ist immer schwierig, über Zukunft zu reden, aber wie geht es weiter?
Ich glaube eben, dass man ein bisschen die Grenzen muss man sich noch überlegen, wo hat man welche Daten. Also es gibt sicher Bereiche, wo das nicht gleich könnte eingesetzt werden. Wir sind jetzt eben im Nahen Mittleren Osten, wir haben Israel, wo seit Jahrzehnten Daten sammelt, oder auch gerade im Iran. Das ist ein Spezialfall. Bei der Ukraine haben wir gesehen, wie schwierig es war, quasi also Cyberkriegsführung zu machen, oder? Dass die Russen das eben nicht haben können. Wenn man jetzt andere Sachen sich überlegt, wie Grönland und so weiter. Ich weiss nicht, würde die KI anders eingesetzt werden, eben häufig vielleicht eher für, nicht für Zielerkennung, ich glaube nicht, dass man Grönland bombardieren würde, aber eben auch mehr für zum Informationen gewinnen, oder? Und um zum eigentlich, man sagt immer den Fog of War, oder? Also, dass man mehr versteht als der Gegner, weil eigentlich geht es immer um das. Besser zu sehen, mehr zu wissen,
damit früher zu wissen,
damit sie einen Vorteil haben über den Gegner. Und das wird sicher auch wieder KI-Sachen sein, oder? Ich meine, wenn dann Satelliten zusammenkommen und eben andere Sensoren, dann wird das auch wieder bearbeitet über Maschinen. Aber ich glaube, die Datenlage, also das, was man schon weiss und dann kann verwenden, jetzt zum Beispiel für Zielerkennung, das ist ganz anders in einem anderen Bereich.
Frau Danke Welti, vielen Dank. Wunderbar sind Sie bei uns gewesen. Danke für das Gespräch. Wir könnten noch sehr lange weiterreden.
Ja, merci vielmals, seit ihr da gewesen.
Danke vielmals.
Das war 1776, der Amerika-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch. Erzählt es weiter. Wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.